Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüße ich Jitka Mladková. Sie hören die Nachrichten. Die tschechische Regierung hat heute einstimmig die Reform der Armee gebilligt. Diese sieht unter anderem vor, dass die tschechischen Streitkräfte künftig über 30.000 Berufssoldaten verfügen. Außerdem wird auch der Wehrdienst Ende kommenden Jahres abgeschafft werden. In Tschechien sind wegen des Eisenbahnstreiks in Österreich rund 30 Lastzüge außer Betrieb. Die tschechische Bahn CD hat außerdem nach Informationen ihres Sprechers Petr Stahlavsky die Übernahme weiterer Lastzüge, die aus Nordeuropa über tschechisches Gebiet nach Österreich verkehren, eingeschränkt. Die CD verfügen derzeit über keine neuen Informationen über Probleme, die bei der Abfertigung der Reisenden entstehen würden, sagte Stahlavsky. Das tschechische Kartellamt, offiziell Amt zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs, hat der tschechischen Telekom Bußgeld in einer Höhe von 6,5 Millionen Kronen, circa 215.000 Euro, für ungenehmigte Übereinkommen bezüglich der Telefonkarten erteilt. In den Jahren 2001 und 2002 hat die Telefongesellschaft den Distributoren die Kleinhandelspreise für im Voraus bezahlte Telefonkarten, sogenannte Prepaid Cards, diktiert. Die F-16 Jagdflugzeuge, die die USA der tschechischen Armee verkaufen wollen, sollen noch über eine mehr als 20-jährige Nutzungsdauer verfügen. Dies sagte am Mittwoch in Prag vor Journalisten David Potts, Direktor für Mitteleuropa der US-Gesellschaft Lockheed Martin, die diese Flugzeuge herstellt. Der US-amerikanische Botschafter in Prag, Craig Stapleton, verwies bei dieser Gelegenheit auf eine breite Kompatibilität der erwähnten Flugzeuge im Rahmen der NATO. Das tschechische Kabinett will sich bis zum Jahresende für eines der insgesamt 5 Angebote zur Lieferung von 14 Gebrauchtmaschinen für die tschechische Luftwaffe entscheiden. Eine neue Affäre in der tschechischen Polizeiszene ist am Dienstag publik geworden. Der sozialdemokratische Abgeordnete Josef Hojdar informierte seine Parteikollegen im Abgeordnetenhaus, dass die Polizei einen Tag zuvor eine Abhörvorrichtung in seinem PKW gefunden hatte. Die CSSD-Fraktionsmitglieder wandten sich in einer Entschließung an den Regierungschef und die Minister für Inneres, Justiz und Verteidigung mit der Aufforderung, Ermittlungen in dieser Angelegenheit einzuleiten. Aus diesem Anlass kommt heute der Verteidigungs- und Sicherheitspolitische Ausschuss im Abgeordnetenhaus zusammen. Jeglichen Zusammenhang mit dem Vorfall hat unmittelbar nach dessen Bekanntgabe der Sicherheits- und Informationsdienst BIS ausgeschlossen. Auf Initiative einer Abgeordnetengruppe sollen jedoch auch die Kommission zur Kontrolle des BIS wie auch die Kommission zur Kontrolle der von der Polizei angeordneten Abhörungen in die Ermittlungen einbezogen werden. Das waren die Meldungen. Weiter geht es mit dem Tagesecho. Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Trotz der Entscheidung des Kabinetts, Maßnahmen zur Entschuldung der Krankenhäuser zu treffen, haben die Ärztegewerkschaften die Streikbereitschaft ausgerufen. Wie ist die Rolle der Medien bei der Durchsetzung der ökologischen Steuerreform? Und Staatspräsident Václav Klaus hält die Funktion eines Ombudsmanns auch weiterhin für überflüssig. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesekos. Im nachfolgenden Sportreport stellt Ihnen Lothar Martin einen 100-jährigen Sportverband und zugleich einen Olympiasieger vor. Seit Wochen sorgt in Tschechien für Schlagzeilen die Verschuldung der Krankenhäuser. Am Dienstag nun gab Premierminister Wladimír Špidla bekannt, dass der Staat seinen Beitrag zur Entschuldung der Spitäler, deren Verwaltung Anfang des Jahres vom Staat auf die Landkreise übergegangen war, um fast ein Drittel der ursprünglich angekündigten Summe erhöhen wolle, insgesamt auf ca. 113 Millionen Euro. Doch von einer Beruhigung der Situation kann noch längst nicht gesprochen werden. Im Gesundheitswesen geht es weiter. Silja Schultheiß berichtet.
Trotz der angekündigten zusätzlichen Gelder für die Entschuldung der Krankenhäuser riefen die Ärztegewerkschaften am Dienstag Streikbereitschaft aus. Denn ihnen geht es nicht nur um eine rasche Lösung der entstandenen Verschuldungskrise, sondern um grundlegende Fehler im Gesundheitswesen, die sich durch einmalige Zahlungen nicht beheben lassen. Milan Kubek, Vorsitzender des Clubs der Ärztegewerkschaften.
Prohlubuje se stále rozpor mezi příjmy zdravotnictví a kvalitou a
Der Gegensatz zwischen den Einnahmen aus dem Gesundheitswesen und den Leistungen, die es von diesen unzureichenden Einnahmen bestreiten soll, wachse ständig, so Kubek. Man sehe keinen ausreichenden politischen Willen, dieses grundsätzliche Problem zu lösen. Die Angestellten im Gesundheitswesen weigern sich daher, weiterhin dieses schlechte Finanzierungssystem zu sponsern und damit seine Agonie zu verlängern.
A tím prodlužovat jeho agonii.
Gesundheitsministerin Marie Součková, die in letzter Zeit heftig in die Kritik geraten ist und deren Ablösung die Ärztekammer unlängst gefordert hatte, hält die Vorwürfe und die ausgerufene Streikbereitschaft der Ärzte hingegen für unberechtigt und beruft sich dabei auf die Ergebnisse der Verhandlungen vom Dienstag zwischen den Chefs der Koalitionsparteien und der Regierungskommission für Gesundheitswesen. Sie müsse sich dagegen verwahren, denn man habe sich ganz klar darauf geeinigt, dass man bis zum 31. Januar 2004 ein Konzept für die Stabilisierung des Gesundheitswesens ausarbeiten werde, das dann dem Parlament vorgelegt werden kann. Auf diese Weise solle vermieden werden, dass es binnen weniger Jahre wieder zu einem solchen Defizit komme, wie das jetzt der Fall war. Am Mittwoch soll die Regierung über den Vorschlag zur Entschuldung der Krankenhäuser diskutieren. Die Koalition wirft ihr vor, bislang nichts zur Verhinderung einer weiteren Verschuldung der Spitäler getan zu haben. Und die Patienten der Krankenhäuser, die sind von der ganzen Diskussion bislang nicht unmittelbar betroffen, denn, so versicherten die Ärztegewerkschaften, die Ärzte in den Krankenhäusern werden trotz Streikbereitschaft normal weiterarbeiten.
Am vergangenen Freitag hatte der ehemalige Umweltminister Tschechiens, Martin Bursík, deutsche Umweltexperten zu einem Workshop über die Energiesteuer als Teil der ökologischen Steuerreform in der Europäischen Union nach Prag eingeladen. Bei diesem Workshop, der sich insbesondere mit der Rolle der Medien bei der erfolgreichen Durchsetzung der ökologischen Steuerreform befasste, war auch Lothar Martin für Radio Prag zugegen. Im Anschluss an das Seminar hatte er Gelegenheit, mit Kai Schlegelmilch vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu sprechen, wobei er zunächst danach fragte, was es für die Tschechische Republik bei der Einführung dieser Reform zu beachten gelte und welche Erfahrungen, die in Deutschland gesammelt wurden, man hierbei nutzen sollte.
Also ich denke mal, wenn ich mir die Historie bis zur Einführung der ökologischen Steuerreform in Deutschland anschaue, dann hatten wir einen sehr langen Vorlauf gehabt. Der betrug rund 15 Jahre, wo wir immer wieder Diskussionen hatten, Studien hatten, die auch in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit gefunden haben. Das, so ist mein Eindruck, ist in der Tschechischen Republik nicht so der Fall, sodass da doch wesentlich mehr noch Grundlagenarbeit, sage ich mal, geleistet werden muss. Aufklärung über die Idee, das Konzept und die positiven Effekte. Und von daher wird man da sicherlich noch eine Zeit lang brauchen. Aber dieses Seminar soll ja auch helfen, diese 15 Jahre, die wir gebraucht haben, die wir abschauen konnten, dass die hier etwas verkürzt sind vielleicht, dass wir vielleicht mit 3-4 Jahren zu Rande kommen und dass man in 2006 vielleicht schon über eine Einführung hier reden kann. Was Fehler angeht, hatte ich schon etwas angesprochen. Die Namensnennung muss man nicht nochmal drüber nachdenken. Ein anderer Punkt ist die Frage der Kommunikation. Man muss sicherlich sehr offensiv sehr viel Marketing machen, professionell, um die Leute zu erreichen, gerade auch den Bürger, wenn ich das so sagen darf, auf der Straße, weil allein nur Fachzeitungen zu lesen, das genügt nicht oder das erreicht eben nicht den Bürger. Von daher braucht man populäre Figuren vielleicht, bekannte Persönlichkeiten, die sich dafür aussprechen und die dafür eintreten. Das kann auf alle Fälle helfen. Eine richtige Öffentlichkeitsstrategie braucht man, die das Ganze begleitet.
Mit Nachdruck wies Schlegelmilch darauf hin, dass ökologische Steuern bereits in den meisten EU-Ländern erfolgreich eingeführt worden sind und dass sie nach dem Prinzip Ökosteuer rauf, Lohnsteuer runter dem umweltbewussten Bürger die Möglichkeit an die Hand geben, seine finanziellen Ausgaben selbst zu steuern.
In der Tat haben die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union mittlerweile eine Ökosteuer oder ökologische Steuerreform eingeführt. Deutschland war sogar, sage ich ganz ehrlich, ein Nachzügler. Die ersten waren 1990 zum Beispiel. Finnland hat weltweit die erste CO2-Steuer eingeführt. Dänemark hat 91 begonnen, Schweden auch 92. Großbritannien ist als großer Staat dazugekommen, 1993, 96. Das heißt, diese Staaten sind alle dabei, die Niederlande sehr prominent. Österreich wird ab nächstem Jahr die Ökosteuer weiter vorantreiben. Also es gibt zahlreiche Beispiele, die hier positiv zu nennen sind. Aber jeder Staat, das ist das Interessante, hat da doch seine eigenen Spezifika. Das heißt, die Ausgestaltung ist immer sehr stark auf die nationalen Umstände bezogen. Man besteuert den einen Energieträger etwas stärker, den anderen nicht, je nachdem, welche Rolle er zum Beispiel im gesamten Energiemix eines Staates spielt. Das wäre auch sozusagen mein Hinweis vielleicht an die Tschechische Republik, dass man sich anschaut, was hier die Besonderheiten sind im Energieverbrauch, im Bewusstsein natürlich auch, um die ökologische Steuerreform so zu gestalten. Ob man einen Teil des Aufkommens zum Beispiel auch verwendet, um ganz gezielt Energiesparmaßnahmen zu fördern, also auch nochmal Geld gibt, um sie zu fördern. Denn mit der Ökosteuer als solches wollen wir ja nur den Menschen den Anreiz geben, selber, das ist ganz wichtig, selber darüber nachzudenken, was sie tun können, was sie lassen können, was sie kaufen sollten. Das ist ganz wichtig.
Bei seinem Besuch des südmährischen Landkreises sprach sich der tschechische Staatspräsident Václav Klaus erneut gegen die Funktion des Ombudsmannes aus, die derzeit von Otakar Motyl ausgeübt wird. Der auffällige Meinungsunterschied zwischen Präsident Václav Klaus und Ombudsmann Otakar Motyl ist nichts Neues. Der Streit zwischen beiden Verfassungsvertretern begann im Oktober mit der Aussage des Präsidenten über die Tätigkeit des Ombudsmannes, als er das Amt als nutzlos einstufte und die Einnahme dieser Funktion durch Motyl als guten Handel bezeichnete. Dies wiederholte Klaus am Dienstag vor dem Treffen mit dem Ombudsmann nur noch für den Privatsender Nova. Seine ablehnende Meinung gegenüber der Funktion des Ombudsmannes blieb dabei im Grunde dieselbe.
Ich habe die Aufgabe dieser Institution im System der Organe der Verfassungsordnung der Tschechischen Republik angezweifelt. Ich halte sie für etwas, das meiner Meinung nach nicht zum reinen Prototyp eines Organs passt, das zu einem Staat wie dem unseren mit der bestehenden Verfassungslogik gehört. Diese Meinung bleibt bei mir auch nach diesem Besuch bestehen.
Klaus betonte weiter, dass ähnliche Aktivitäten wie die des Ombudsmannes auch eine Reihe von politischen Institutionen ausübe, so auch er als Präsident. Motyl ist jedoch der Ansicht, dass sein Amt der Präsidentenkanzlei zumindest bei den Beschwerden etwas an Arbeit abnehmen könnte. Klaus sagte, dass er Unterlagen über Beschwerden mit nach Brno gebracht habe, um zu vergleichen, wie beide Institutionen ausgelastet sind. Zu diesem Vergleich sei es dann bei dem Treffen allerdings nicht gekommen. Autorin des Beitrags war Dagmar Keberlova. Politische Differenzen in dem einen Land können schon mal Auswirkungen auf ein anderes Land haben. Etwa dann, wenn bilaterale Beziehungen zum innenpolitischen Wahlkampfschlager werden. Zurzeit aber spürt Tschechien auf ganz andere, konkretere Weise die Folgen eines ausländischen Interessenkonflikts. Die österreichischen Eisenbahner streiken, die tschechische Bahn bleibt davon nicht unberührt. Hören Sie mehr von Gerald Schubert.
In Tschechiens südlichem Nachbarland Österreich waren Streiks eigentlich immer eine recht seltene Angelegenheit gewesen. Seit Anfang des Jahres 2000 die konservative Volkspartei mit der Freiheitlichen Partei eine Regierungskoalition bildete, sprechen Politologen jedoch von einem Übergang von der Konsens- zur Konfliktdemokratie. Und das bedeutet, auch die sogenannte Sozialpartnerschaft, die Interessenskonflikte vielfach bereits abgeschwächt hatte, bevor sie zum offiziellen Politikum wurden, funktioniert nicht mehr so wie in den Zeiten der großen Koalitionen. Jüngstes Beispiel, der Arbeitskampf bei der österreichischen Bundesbahn. Was die Regierung Reform und Umstrukturierung nennt, das heißt bei Gewerkschaft und Opposition Zerschlagung oder drohende Personaleinsparung. Die Fronten sind verhärtet, seit Mittwoch früh befinden sich die Bahnmitarbeiter in unbefristetem Streik. Und den bekommt auch Tschechien zu spüren. Petr Stjachlavský, Sprecher der tschechischen Bahnen. Es werden insgesamt 10 Euro-City-Züge, 4 Schnellzüge, 20 Eilzüge und 43 Personenzüge bzw. Kurswagen gestrichen. Dabei geht es jedoch nur um die Abschnitte ab der jeweils letzten Station auf tschechischem Gebiet Richtung Österreichs. Alle anderen Züge innerhalb Tschechiens fahren. Ganz so unkompliziert ist die Situation aber wohl nicht. Mittlerweile etwa wurde auch die Liegewagen-Direktverbindung Prag-Linz-Zürich zur Gänze gestrichen. Die Fahrgäste des Eurocity Vindobona von Wien nach Hamburg können erst in Prag vom Ersatzverkehr auf die reguläre Verbindung umsteigen, da die Garnituren auf österreichischem Gebiet stecken geblieben sind. Und insgesamt 30 Güterzüge stehen auf tschechischer Seite bereits an den Grenzen, die überwiegende Mehrheit am wichtigsten Grenzbahnhof Břeclav. Die tschechische Bahn hat daher am Mittwochvormittag beschlossen, keine von Norden kommenden internationalen Güterzüge mehr zu übernehmen. Noch unmittelbarer betroffen sind natürlich jene Reisenden, die von Tschechien direkt nach Österreich fahren wollen. Ihnen kann nur geraten werden, sich möglichst bald nach Alternativen umzusehen, denn laut Website des österreichischen Rundfunks sieht es im Zusammenhang mit dem Streik mehr nach Eskalation als nach Beruhigung aus. Nachdem der Bahnvorstand mit Entlassungen gedroht hat, meint die Gewerkschaft nun entsprechend erbost, man könne den Streik auch über das Wochenende hinaus fortführen.
Werke von namhaften tschechischen Malern wie zum Beispiel Josef Manes, Karel Purkyně, Antonín Štusi, Jakub Šikaneder und Jan Zrzavý sowie Beispiele aus dem Schaffen zeitgenössischer Künstler kann man in einer Ausstellung besichtigen, die am Dienstag an zwei Plätzen in Prag in der Stadtbibliothek und im Altstädter Rathaus eröffnet wurde. Anlass der Ausstellung ist das 140. Jubiläum des ältesten tschechischen Künstlervereins, der Umělecká beseda. Der Verein hat seit seiner Gründung nicht nur die Entwicklung im künstlerischen Bereich, sondern auch das Gesellschaftsleben bedeutend beeinflusst. Wie die Auswahl der Exponate für die Jubiläumsausstellung getroffen wurde, danach fragte ich die Autorin der Ausstellung, Eva Petrova.
Ja, das ist eine Arbeit, eine Idee, was ist nötig hier haben. Und die Idee ist gelungen und das dank der Institutionen, Galerien, und so weiter. Und ein großer Dank dieser Galerie des Stadt Prag, weil die Räume sind sehr, sehr gut für diese Konzeption. Ja, ich denke, das ist gelungen. Der 19. Jahrhundert, 20 und gegenwärtige Künstler. Und auch eine Sektion von Fotografen und Plakaten ist in anderen Raum, in anderem Saal im Altstadtrathaus. Ja.
Haben Sie hier einige besonders beliebten Gemälde, besonders beliebten Werke, ob man das überhaupt sagen kann?
Ja, ich habe viele. Ich habe viele, weil das sind die Personen von Anfang. Ich liebe sehr Purkyně und Manes. Und dann, ich liebe Šíma. Ich liebe auch die Künstler von UB 12, Jirzion, Boštík. Und ich liebe sehr den Maler, welcher lebt in Tabor, namens Karl Walter, welcher hat 95 Jahre heute und auch neue Sachen sind sie von diesen alten Senioren.
Soweit Eva Petrova. Die Ausstellung über die Umělecká beseda wird bis zum 1. Februar 2004 geöffnet sein. Mehr über den Künstlerverein bringen wir in der nächsten Ausgabe des Spaziergangs durch Prag am kommenden Samstag. Damit ist das Tagesecho beendet. Zum Abschluss unserer Sendung hören Sie nun den Sportreport. Darin stellt Ihnen Lothar Martin heute einen 100-Jährigen vor, sprich einen Nationalsportverband, der diese Tage das 100-jährige Jubiläum seines Bestehens feiert. Zudem hören Sie Auszüge eines Interviews, das er mit dem ersten Olympiasieger dieses Verbandes führen konnte. Es ist ein europaweit immer noch sehr populärer Skispringer, also bleiben Sie dran.
Medaillen von den Olympischen Winterspielen und von Weltmeisterschaften, aber auch alte Gästebücher von den ersten Berghütten oder aber einzigartige Exemplare von Skiern und Skibindungen vom Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts, dies alles und noch viel mehr können Sie auf der Ausstellung Spuren im Schnee bewundern, die am vergangenen Donnerstag im Lobkowitz-Palast auf der Prager Burg eröffnet wurde. Es ist die Ausstellung, die anlässlich des 100-jährigen Gründungstages des Verbandes der Skiläufer des Böhmischen Königreiches installiert wurde und die man hier noch bis zum 28. Februar nächsten Jahres bestaunen kann. Doch der Reihe nach. Der bereits genannte Verband, der Vorläufer des heutigen Verbandes der Skiläufer der Tschechischen Republik, wurde am 21. November 1903 in Jablonec nad Jizerou gegründet. Der heute über 10.000 Mitglieder zählende tschechische Skiverband ist damit der älteste der Welt unter all den nationalen und internationalen Skiverbänden. Er genießt somit eine herausragende Stellung, ein Fakt, den auch dessen heutiger Präsident Roman Kumpošt bei seiner Ansprache zur Ausstellungseröffnung zu würdigen wusste.
Můžeme my jako naše garnitura vzpomenout na ty, kteří před 100 lety
Unsere Garnitur von heute, wir alle erinnern uns an jene, die vor 100 Jahren den Verband der Skiläufer des Böhmischen Königreiches gegründet haben. Es waren drei Vereine, der Skiclub Vysoké nad Jizerou, der Skiclub Prag und der Riesengebirgsskiverein Ski Jilemnice. Dank ihnen ist 1903 jener Verband entstanden, der bis zum heutigen Tag reichhaltig Geschichte geschrieben hat.
In der Tat. Nach der Herstellung der ersten Skier in Böhmen, die Graf Jan Harrach 1892 für seine Waldarbeiter anfertigen ließ, nahm der Skisport hierzulande einen steilen Aufstieg. 1894 fanden die ersten Sonderfahrten der Prager Skiläufer ins Riesengebirge und in den Böhmerwald statt. Ihre magische Anziehungskraft, besonders im Winter, haben sich die böhmischen und mährischen Gebirge bis heute erhalten. Und so brachte der hiesige Skiverband in seiner 100-jährigen Geschichte auch eine ganze Reihe von international renommierten Skisportlern hervor, deren größte Erfolge man ebenfalls auf der Ausstellung nachvollziehen kann. Dazu führte die Autorin der Exposition, Hanna Habránková, Folgendes aus.
Díky spolupráci se sportovci a svazem lyžařů tak můžete na výstavě vidět obě zlaté.
Dank der Zusammenarbeit mit den Sportlern und dem Skiverband können Sie auf der Ausstellung die beiden olympischen Goldmedaillen sehen, die 1968 von Jiří Raška und 2002 von Aleš Valenta für den tschechischen Skisport gewonnen wurden. Des Weiteren die olympischen Silbermedaillen von Jiří Raška und Květa Jiriová-Pecková sowie die Bronzeplaketten von Helena Šikolová, Květa Jiriová-Pecková, Olga Charvátová Křížová, Pavel Benz, Jiří Parma und František Jež.
Neben diesen olympischen Medaillen kann man ebenso WM-Medaillen und viele weitere Urkunden, Gegenstände und Utensilien aus der auf über 100 Jahre belegten Skisportgeschichte Tschechiens bewundern. Er war ein ganz großer seiner Zunft und zugleich einer der weltbesten Skispringer der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Rede ist von Jiří Raška, dem heute 62-jährigen Skisprung-Olympiasieger von 1968 auf der Normalschanze, der hierzulande immer noch ein großes Idol und Vorbild für die heutzutage leider schon nicht mehr so erfolgreiche Springergilde ist. Der am 4. Februar 1941 als Sohn eines Schusters geborene Raška ist bis heute ein Muster an Bescheidenheit und Demut geblieben. Eigenschaften, die ihn bereits während seiner aktiven Karriere ausgezeichnet haben. Doch hören Sie ihn nun selbst in den Auszügen des Interviews, das ich mit ihm vergangene Woche in Prag führen konnte. Zunächst wollte ich wissen, was er dem Sport zu verdanken bzw. was er für ihn bedeutet habe.
No tak vzhledem tomu, že jsem takovéto válečné dítě a po válce byla, dá se říct.
Aufgrund dessen, dass ich sozusagen ein Kriegskind bin, wurde ich damit konfrontiert, dass nach dem Krieg relativ viel Armut herrschte. Daher haben sich die damaligen Kinder in ihrer freien Zeit vor allem dem Sport zugewandt, denn es gab nichts anderes. Ich kam überdies aus einer sehr ärmlichen Familie, die keine finanziellen Möglichkeiten besaß. Also habe ich mich mit verschiedenen Sportarten befasst, unter denen mir der Skisport am meisten gefiel. Zwar habe ich zunächst mit dem Skilanglauf und mit dem alpinen Skisport begonnen, doch letztlich hat sich das Skispringen bei mir durchgesetzt, unter anderem auch deshalb, weil dieser Sport in unserer Familie betrieben wurde. Ich habe meinem Onkel und meinem Cousin, die älter waren, oft als kleiner Junge bei ihren Wettkämpfen zugeschaut, was mich entsprechend fasziniert hat. Außerdem habe ich das Skispringen immer für einen auf mutige Männer ausgerichteten Sport angesehen, also bin ich dabei geblieben und das war gut so.
Dem kann man nur beipflichten, denn außer seinen beiden olympischen Medaillen von 1968 in Grenoble gewann Jiří Raška noch die WM-Silbermedaille 1970 in Stripsgeblässe von der Großschanze, wo ihm rund 100.000 Menschen begeistert zujubelten, sowie Bronze bei der Skiflug-WM 1972 in Planica. Hinzu kommen natürlich noch mehrere nationale Titel oder auch der unvergessene Sieg bei der Vierschanzentournee 1970-71. Jiří Raška kann sich noch gut erinnern, wie alles angefangen hat und wo die Grundlagen für all die Erfolge der tschechoslowakischen Skispringer in den 60er und 70er Jahren gelegt wurden.
No tak, my jsme měli, když začal Zdeněk Remzu.
Nun, als Zdeněk Remsa im Jahr 1960 bei uns Nationaltrainer wurde, kam unter seinen Fittichen eine junge, hoffnungsvolle Mannschaft von lauter 16- bis 20-Jährigen zusammen. Remsa hat uns mit seiner gestrengen Art zu kompromissloser Trainingsarbeit erzogen und uns in der Tat zu einem hervorragenden Team geformt. Dank dieser harten Schule haben wir uns nach oben gearbeitet und in der Welt des Skisprungs wurden wir seitdem nur die Remsa Boys genannt. Wenn wir zu einem internationalen Wettkampf anreisten, dann haben unsere Kontrahenten schon gestöhnt, wenn wir zu 8 oder zu 10 gekommen waren, weil sie wussten, dass sie dadurch im Tagesklassement weiter nach hinten gereicht wurden.
An die internationalen Konkurrenten hat Raška bis heute fast ausnahmslos die besten Erinnerungen. Mit Björn Wirkola zum Beispiel pflegt er noch immer Kontakt.
No, tak samozřejmě, díky účasti na různých
mezinárodních. Nun, aufgrund meiner Teilnahme an verschiedenen internationalen Wettkämpfen habe ich eine ganze Reihe von Sportkameraden kennengelernt. Darunter sind auch einige der großen Rivalen von damals, allen voran Björn Virkola aus Norwegen, den ich anlässlich seines 60. Geburtstags in diesem Sommer besucht habe. Ich habe die Einladung zu dessen Geburtstagsfeier dankend angenommen und auf dieser auch viele Mitstreiter früherer Jahre getroffen, wie zum Beispiel den Finnern Kankunen, die älteren Skispringer aus der ehemaligen DDR und aus Ex-Jugoslawien, sowie natürlich auch aus Norwegen und Finnland.
Beim Blick in die Vergangenheit kommt schon etwas Wehmut auf bei Jiří Raška, insbesondere dann, wenn er auf das eher trostlose Erscheinungsbild der heutigen tschechischen Skispringer schaut. Doch auch dafür hat der in Würde ergraute Rentner Raška eine Erklärung. Vor allem die, dass die Generation der jungen Leute von heute nicht mehr so willig ist, wie es bei ihm und seinen Teamgefährten der Fall war, all ihre Aufmerksamkeit in das Training und den Sport als solchen zu stecken, sondern dass sie sich dabei zu viel von anderen Dingen ablenken lasse. Ohne Fleiß kein Preis lautet nach wie vor die immer wieder belegte Erfolgsformel, deren Wahrhaftigkeit nicht zuletzt auch Jiří Raška bewiesen hat. Und dafür gebührt ihm aufrichtiger Dank. Und das nicht nur in diesen Tagen, wo man hier in Tschechien unter anderem den 100. Gründungstag des Verbandes der Skiläufer des Königreiches Böhmen begeht. In diesem Sinne, auf ein sportliches Wiederhören, heute in 14 Tagen.
Den Sportreport hat für Sie Lothar Martin gestaltet. Am Mikrofon waren auch Gerald Schubert und Dagmar Keberlova. Und damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Snad dneska večer, snad dneska já na tom dělám, já na tom makám, už na tom dělám třetí den na vonu, ne a ne a ne, já na tom dělám, já na tom makám.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci